James Young Simpson, ein schottischer Arzt aus dem 19. Jahrhundert. Er war ein sehr frommer Mann. Und er schrieb: Andere Beschäftigungen werden in ihren Objekten unbedeutend, wenn sie im Gegensatz zu unseren gestellt werden. Was sind irgendwelche oder was sind all diese Objekte, wenn sie mit der schönsten und wertvollsten Gabe Gottes verglichen werden, dem menschlichen Leben? Die Beschäftigung mit dem Leben des Menschen ließ ihn als Arzt die Macht und die Weisheit Gottes bestaunen. Immer wieder wurde er erinnert daran, wie wunderbar Gott alles zusammengefügt hat. Was für eine Weisheit Gottes sichtbar wird in seiner Schöpfung. Und sein Wunsch, die Schmerzen seiner Patienten zu lindern, sie führten ihn zu unserem Bibeltext von heute Morgen. Mit einer recht außergewöhnlichen und einzigartigen Anwendung, wenn ich so sagen darf. Er erfand die Schmerzbetäubung, genauer gesagt die Chloroformanästhesie, also die erste nützliche Narkose in der modernen Medizin. Nun, welcher Bibeltext verhalf dem Arzt Simpson zu dieser weitreichenden Entdeckung? Jeder von uns, der vielleicht schon mal beim Zahnarzt war oder im Krankenhaus und eine OP stand an und wurde betäubt, er darf sich daran erinnern, hier hat es etwas mit diesem Bibeltext zu tun. Nun, wir lesen in 1. Mose Kapitel 2, die Verse 18 bis 23. 1. Mose Kapitel 2, Abvers 18. Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Gott der Herr bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels, und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genau so, wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes, aber für Adam fand er keine Hilfe ihm entsprechend. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau. Und er brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch: Diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Soweit der Bibeltext heute Morgen. Wir haben uns letzte Woche mit diesen ersten Versen dieses Abschnitts beschäftigt, unter diesem Titel Hilfe, die Frau ist wertvoll. Wenn die Bibel auf das Verhältnis von Mann und Frau eingeht, dann beginnt das Wort Gottes damit, den besonderen Wert, die herausragende Würde, die wunderbaren Fähigkeiten der Frau zu betonen. Mann und Frau sind im Bild Gottes geschaffen, dem alleinigen Gott untertan. Sie beide spiegeln etwas von dem Wesen Gottes wider, in einzigartiger Weise. In Wert und Würde, in Achtung und Liebe sind Mann und Frau gleich vor Gott. Das ist eine betonte biblische Wahrheit, und zwar von Anfang an, schon in den ersten Seiten des Wortes Gottes. In den Schöpfungsfantasien anderer Völker, jener Zeit und vergleichbar, da kommen Frauen meistens gar nicht vor. Aber hier sehen wir, wie Gott betont den Wert der Frau. Doch heute gehen wir darauf ein, wie Gott Mann und Frau zueinander gestellt hat. In was für einer Ordnung er sie zueinander gestellt hat. Und darum heißt die Predigt heute Rippe, die Stellung der Frau. Und den ersten Punkt habe ich genannt, aus der Seite genommen. Das erste, was wir lesen bei der Schöpfung der Frau selbst, ist der Schlaf des Mannes. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief, und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Nun, ihr habt sicherlich gemerkt, das war die Stelle, die Simpson las und wo er dachte, ah, so etwas müsste für eine OP möglich sein, einen tiefen Schlaf kommen zu lassen, damit die Schmerzen nicht vernommen werden. Und wie er erkannte die Güte Gottes, die er hierin bewies, dass Gott Adam in einen tiefen Schlaf fallen ließ. Er war wie betäubt, er war bewusstlos, als Gott die Operation an ihm durchführte. Nun, das ist eine geheimnisvolle Angelegenheit. Wir finden in der Bibel häufiger, dass Gott einen Tiefschlaf über Menschen kommen lässt. Und meistens hat es etwas damit zu tun, dass Gott etwas offenbart, mal zum Segen und mal zum Gericht. Zweifellos sehen wir aber, Adam hat sich die Frau nicht selbst geschnitzt. Er hat Gott kein Wunschprofil gegeben, irgendwo im Internet eingegeben, ich wünsche mir so und so eine Frau, das hätte ich gerne. Er war völlig und ganz auf das Werk Gottes angewiesen. Es war weder die Idee noch die Arbeit des Mannes. Nein, er war am Schlafen. Nun, vielleicht wünscht sich der eine oder andere Junggeselle auch so, seine Frau zu finden. Doch meistens finden wir in dieser Welt anders, auf andere Weise zueinander. Aber was wir sehen bei diesem Schlaf Adams, irgendwie bleiben die Frauen für uns Männer doch irgendwie meistens geheimnisvoll. Gott hat die Frau gemacht, als der Mann bewusstlos war. Er hat es nie so richtig erforscht, nie so richtig erkannt. Er war kein Zuschauer, wie Gott die Frau schuf. Und es war und es bleibt ein gewisses Geheimnis, Gott hat die Frau wunderbar gemacht. Und zwar aus der Rippe Adams. Wir lesen, und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und er brachte sie zum Menschen. Mose beschreibt hier sehr detailliert, dass Gott eine Rippe von Adam genommen hat, nachdem er ihn halt in einen tiefen Schlaf hat fallen lassen. Warum hat Gott nicht den Erdboden benutzt zur Schöpfung der Frau wie bei dem Mann? Offensichtlich lehrt uns die Schrift, dass Gott Mann und Frau ganz bewusst unterschiedlich geschaffen hat. Sowohl bei dem Mann als auch bei der Frau gestaltet Gott das Leben künstlerisch, persönlich. Den Mann formte Gott wie so ein Bildhauer, die Frau baute er wie ein Handwerker. Es sind verschiedene, aber gleichwertige Handlungen, also beides, Mann und Frau, werden ganz persönlich und ganz kunstvoll von Gott gestaltet. Er gibt sich hinein, ganz persönlich. Doch das Ausgangsmaterial ist verdeutlicht den Dienst, mit denen die Menschen Gott in der Schöpfung verherrlichen sollen. Adam war aus Staub vom Erdboden geschaffen. Und was war seine Berufung? Den Garten zu bebauen und zu bewahren. Den Erdboden zu bepflanzen und zu bebauen und daran zu arbeiten. Adam, der Erdling, er war geschaffen für die Erde. Gott hat ihn beauftragt. Das war seine Arbeit, sein Dienst, seine Bestimmung, sich um die Erde zu kümmern. Wie ist es mit der Frau? Sie ist aus der Rippe des Mannes geschaffen. Und damit lehrt Gott etwas über die Berufung der Frau. Die Frau ist nicht aus Erdenstaub, sondern aus der Rippe geschaffen, weil ihr Hauptdienst nicht in der Bearbeitung des Bodens liegt, sondern sie soll Gott in der Schöpfung darin verherrlichen, dass sie dem Mann zur Seite steht und in ihm ihre Aufgabe sieht. Ein deutscher Theologe, er schreibt, Es ist bemerkenswert. Das 1. Mose 2 und 3 in der ihnen eigenen Sprache genau jenen verschiedenen Weltbezug der Geschlechter sichtbar macht, die uns in der Psychologie des Menschen begegnet. Während der Mann einen unmittelbaren Bezug zu der ihm umgebenden Sachwelt besitzt, ist die Frau primär auf die Welt der Personen hin angelegt. Also es ist so, als würde schon dieser Ausgangsstoff ein Hinweis darauf sein, wie auch Gott den ganzen Menschen konstituiert hat. Der Mann aus Staub aus der Erde und die Frau aus dem Menschen. Und dann heißt es, und Gott der Herr baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und er brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Nachdem Gott die Frau geschaffen hat und Adam aufgewacht ist, bringt Gott die Frau zum Mann. Und in der Begegnung mit der Frau hören wir den ersten Satz aus dem Mund des Mannes, die erste wörtliche Rede des Menschen. Nun, er hat schon die Tiere benannt, dafür hat er natürlich auch gesprochen, aber an dieser Stelle betont der Bibeltext diese besondere Begegnung, indem er ganz persönlich und nah diese bedeutende Reaktion wiedergibt. Der Mann begegnet der Frau. Und er sagt, nun endlich, Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch. Ein Kommentator erschrieb von einer jauchzenden Bewillkommnung. Diese endlich, diese tatsächlich. Adam erkennt mit der größten Freude, wie wertvoll, wie wunderbar, wie hilfreich, wie passend die Frau ist, die Gott geschaffen hat für ihn. Diese endlich. Hier fügt Gott zusammen, was sehr gut ist. Hier fügt Gott zusammen, was zusammen gehört. Und Adam freut sich, denn er erkennt diese einzigartige Verbindung. Diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Liebe Frauen, hat euer Ehemann vielleicht schon mal beim Abendessen und bei Kerzenschein romantisch euch so ein Kompliment gegeben und euch zugeflüstert, du bist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Nun zugegeben, es klingt etwas fremd, aber es ist gemeint als Kompliment. Ich versuche mir das mal zum nächsten Hochzeitstag zu merken. Adam erkennt, dass Eva wirklich zu ihm passt und zu ihm gehört. Dass Eva wirklich von ihm ist. Und es verdeutlicht diese Übereinstimmung. Ihr kennt das, wenn heutzutage, wir sind in der Medizin ja verblüffend weit. Man kann schon Organe einpflanzen. Fremde Organe von jemand, der vielleicht gerade gestorben ist, aber das Organ funktioniert noch und es wird transplantiert. Es wird einem anderen eingepflanzt. Ein Wunder der Medizin, wenn man so will. Aber wir wissen, der Körper wehrt sich, wenn es erkennt, oh, diese Niere oder dieses Herz, das gehört eigentlich gar nicht zu mir. Und sendet alle möglichen Botenstoffe und Dinge, um dieses Organ abzustoßen. Weil es erkennt, hier ist etwas Fremdes. Und man muss Medikamente nehmen, dass der eigene Körper nun das fremde Organ nicht abstößt, sondern es verwendet werden kann. Adam erkennt hier gibt es nichts Abstoßendes. Es passt perfekt. Wir sind wie ein Körper, wir sind wie ein Leib. Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Gebein. Es harmoniert vollkommen. Hier ist eine wunderbare Einheit geschaffen aus Mann und Frau. Wir können zusammenarbeiten. Es ist, als wäre ich jetzt erst wirklich komplett. Gott hat Mann und Frau passend zueinander geschaffen, zu einer Einheit, damit sie gemeinsam Gott verherrlichen. Ja, Adams Ausspruch, es ist gleichzeitig ein Kompliment an die Frau und ein Lob an Gott, den Schöpfer. Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch. Und dann gibt Adam der Frau einen Namen. Noch bevor die Frau geschaffen wurde, hat Adam mit seiner gottgegebenen Aufgabe begonnen, sich die Schöpfung untertan zu machen, indem er die Tiere erforschte und benannte. Keines der Tiernamen ist uns überliefert, aber nach antiker Vorstellung kommt im Namen das Wesen einer Sache zum Ausdruck. Also wer einen Namen vergibt, der hat für gewöhnlich sowohl die nötige Kenntnis über die Sache als auch die entsprechende Befugnis oder Autorität, sodass er das, was er benennt, so nennen kann, dass der Name eine Bedeutung hat, dass hier etwas erkannt wird, dass es etwas von dem Wesen der Sache selbst ausdrückt und offenbart. Es gab mal eine lustige Aktion in den Medien, wo spekuliert wurde, wie Alltagsgegenstände wohl heißen würden, wenn sie alle von der Person benannt worden wären, die das Handfunkgerät Walkie-Talkie nannte. Hätten alle die Gegenstände solche lustigen Namen wie Walkie-Talkie, Saugi, Staubi und sowas. Man kann fantasieren. Aber Adam, er gibt der Frau einen Namen, weil er erkannt hat ihr Wesen. Weil er erkannt hat, was Gott hier geschaffen hat, wen Gott hier geschaffen hat. Luther übersetzt es mit Männen, um den inneren Bezug hierzu nicht zu verlieren. Mann und Männen. Auf Hebräisch ist es Ish für Mann und Isha für Frau. Adam erkannte, Gott hat sich bei der Schöpfung der Frau etwas gedacht. Und es ist nicht einfach nur eine kreative Spielerei, dass er die Frau aus der Rippe des Mannes geschaffen hat. Gott hätte doch 1000 unterschiedliche Formen wählen können, 1000 andere Sachen nutzen können als Grundstoff für die Frau. Warum war denn solch eine OP notwendig? Nun, Adam erkannte, als er die Frau sah, erkannte er, was Gott ihm sagen wollte, was Gott ihm verdeutlichen wollte. Er erkannte das Wesen der Frau und er benannte sie in der Autorität, die Gott ihm gegeben hat. Isha, Männen, denn von Mann ist sie genommen. Adam erkannte sofort den besonderen Wert, aber auch die besondere Aufgabe, die Gott der Frau gegeben hat. Isha, Männen, ist hier übrigens nicht der Rufname. Später nennt Adam sie Eva, von dem Wort Leben oder Leben spendende. Doch hier ist Frau als Gattungs- oder als Geschlechtsname gemeint. Das Frausein schlechthin. Die Frau steht in Verbindung mit dem Mann, denn aus dem Mann ist sie genommen. Gott hätte Adam und Eva gleichzeitig schaffen können. Gott hätte Adam und Eva aus den gleichen Materialien schaffen können. Doch er tat es nicht. Und offensichtlich erkannte Adam hier etwas, dass Gott ihn etwas lehrte. Adam erkennt, dass es seine Aufgabe ist, die Frau in liebevoller Einheit anzuleiten und dass die Frau ihm gegeben ist zur Unterstützung. Matthew Henry, er schreibt unübertrefflich schön: Die Frau wurde aus der Rippe von der Seite Adams gemacht, nicht aus seinem Kopf, um über ihn zu herrschen, noch aus seinen Füßen, um von ihm übertrampelt zu werden, sondern aus seiner Seite, um mit ihm gleich zu sein, unter seinem Arm, um beschützt zu werden und nahe an seinem Herzen, um geliebt zu werden. Aus der Seite genommen und zweitens an die Seite gestellt. 1. Mose 2, dieses Kapitel, ist die Grundlage für alle späteren biblischen Aussagen über die Geschlechter, über das Verhältnis von Mann und Frau. Hier der erste Mann und die erste Frau, hier ist die Grundlage. Und zudem haben Jesus Christus und seine Apostel dieses Kapitel meist im Hinterkopf gehabt, wenn es um die Frage der Ehe und der Beziehung von Mann und Frau geht. Und neben der Wertschätzung der Frau wird in 1. Mose 2 nun ebenso die primäre Stellung des Mannes betont. Und zwar in einer Art und Weise, wie es unübersehbar ist. Noch vor der Schöpfung der Frau benennt Adam die Tiere und Gott unterweist Adam in das Bundesverhältnis. Hier ist eine besondere Beauftragung schon, bevor die Frau geschaffen wurde. Wir können aus den Aussagen Evas im 3. Kapitel dann ableiten, dass Adam ihr weitergegeben hat, was Gott ihn beauftragt hat, was Gott ihm befohlen hat. Er sollte sie lehren. Gott schuf Adam zuerst und er schuf die Frau aus dem Mann und für den Mann. Und Gott berechtigte den Mann, seiner Frau einen Namen zu geben und nicht umgekehrt. Wir finden hier eine deutliche Unterscheidung, nicht nur in der Art und Weise, wie Mann und Frau geschaffen wurden, sondern auch, welche Stellung und Aufgabe sie zur Ehre Gottes wahrnehmen sollen. Der Mann hat den Auftrag zu leiten und die Frau soll den Mann in dieser Aufgabe bekräftigen und unterstützen und kann auf diese Weise Gott ehren. Sie ist dem Mann an die Seite gestellt. Nun, das ist in der Weisheit Gottes der Auftrag zur Einheit, zur Gemeinschaft, zu einer Harmonie im Wirken. Und dafür hat er eine Ordnung geschaffen, eine Ordnung zwischen Mann und Frau. Der Apostel Paulus, er schreibt in Epheser 5, Vers 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern, als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Retter des Leibes. Paulus verwendet hier auch das Bild des einen Körpers, so ähnlich wie Adam, als er spricht, Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch. In der Ehe sind Mann und Frau wie ein Körper zusammengefügt. Doch dieser Körper hat nicht zwei Köpfe, stellt euch das mal vor. Wir würden es als ein Monster oder als gruselig bezeichnen, als eine schreckliche Mutation. Im menschlichen Körper gibt es viele Dinge, die gibt es zweimal, so wie Augen oder Ohren oder Hände. Aber andere Dinge kommen nur einmal vor, notwendigerweise so. In der Ehe soll nach dem Wort Gottes der Mann die Leitungsverantwortung als Haupt wahrnehmen. Und die Frau soll den Mann durch vertrauensvolle Unterordnung den Mann unterstützen. Den Mann als Haupt anerkennen und ihn in dieser Funktion, in dieser Aufgabe als Haupt unterstützen und stärken und kräftigen. Christliche Unterordnung in der Ehe bedeutet allerdings nicht Unterdrückung. In unserer Zeit wird es so schnell und so schändlich vertauscht. Christliche Unterordnung bedeutet nicht, dass der Mann einfach herrschen kann nach eigenem Gutdünken und die Frau wie eine Sklavin ihm zu allem zu Diensten sein muss. Jesus sagt in Markus 10 zu seinen Jüngern, ihr wisst, dass die als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Das christliche Verständnis von Leiterschaft bedeutet vor allem Dienstbereitschaft. Jemand, der andere führen soll, er muss diese Position in erster Linie als etwas verstehen, wodurch er denen, für die er verantwortlich ist, dient zum Guten. Und niemals zur Selbstsucht. Das heißt natürlich nicht, dass hinter den Kulissen irgendwie er doch rumkommandiert wird. Nein, der Dienst des Mannes ist der des Führens. Ein Mann, der nach christlichem Verständnis leitet, der versteht, das ist meine Aufgabe von Gott, mit der ich meiner Frau und meiner Familie dienen soll. Der Mann als Familienoberhaupt dient der Familie durch kluge und einfühlsame Führung. Seine Leiterschaft bedeutet nicht, dass er seine Frau und Kinder beherrscht und unterdrückt und lieblos rumkommandiert nach eigenem Gutdünken, sondern dass er die rechten Entscheidungen trifft, sie beschützt, sich um sie sorgt und sie vorsorgt, versorgt und so vorangeht, dass die Frau dankbar und vertrauensvoll ihre Aufgabe wahrnehmen kann zur Ehre Gottes, weil sie weiß, er ist besorgt für mein Wohl. Und da, wo mir etwas mangelt, da kann ich es ihm sagen und ich weiß, er wird sich kümmern im rechten Verständnis, in Liebe zu mir. Das Verhältnis von Mann und Frau ist nicht das eines Chefs zu seinem Angestellten und auch nicht das eines Lehrers zu seinem Schüler, sondern eine aufopferungsvolle Liebesbeziehung von Einheit, von Gemeinschaft, von gegenseitiger Wertschätzung. Innerhalb einer gesunden christlichen Ehe wird man sich oft gegenseitig um Rat fragen und die Weisheit des anderen suchen. Ein Mann ist töricht, der nicht die Meinung auch seiner Frau sucht, der nicht erkennt, dass Gott der Frau Weisheit geschenkt hat. Und die meisten Entscheidungen werden von Ehemann und Ehefrau gemeinsam getroffen. Die Ehepartner sollen sich gegenseitig ergänzen und nicht miteinander konkurrieren. Adam erkannte, sie ist eine Hilfe mir entsprechend. Aber wenn es um notwendige und schwierige Entscheidungen geht und irgendwie eine Entscheidung getroffen werden muss, obwohl man sich nicht wirklich verständigen konnte auf eine Position, wenn es eine Richtungsentscheidung geben muss und es kommt letztendlich darauf an, dass eine Entscheidung getroffen wird, dann ist die Verantwortung des Mannes, die Familie zu führen und auch für seine Entscheidung die Verantwortung zu tragen. Er muss vorangehen und leiten. Und nur so kann wirklich eine Ordnung, die Gemeinschaft und die Einheit aufrechterhalten bleiben. In 1. Mose 2 besteht die Aufgabe der Frau darin, die Leitung ihres Mannes zu bestätigen, zu erkennen, was ist der Auftrag, den Gott Adam gegeben hat in dieser Schöpfung. Und dabei will ich ihm stützen und stärken und ergänzen mit den Gaben und Fähigkeiten, die Gott mir gegeben hat. Ich will nicht nörgeln und nur ihn auf meine Seite ziehen und ihn abbringen von dem, was Gott ihm beauftragt hat. Nein, nein, ich will ihn stärken und stützen und ihm eine Hilfe sein zur Ehre Gottes. Das ist keine passive Aufgabe, sondern eine höchst aktive Aufgabe, die Gott hier von der Frau verlangt. Sie bedarf Weisheit, sie bedarf soziale Fähigkeiten, die häufig die des Mannes übersteigen. Sie bedarf Einsicht, Liebe und Stärke. Und es dient zur Ehre Gottes, so wie Adam die Frau bestaunte und Gott dabei lobte. Der Mann ist das Haupt. Aber wie sagt Salomo in Sprüche 12 so schön, eine tüchtige Frau ist die Krone ihres Mannes. Wenn der Mann das Haupt ist, so ist eine Frau, die sich in rechter Weise unterordnen kann zur Ehre Gottes, eine Krone auf dem Haupt. Auf unseren Bibeltext aus 1. Mose 2 wird sogar an zwei Stellen explizit eingegangen im Neuen Testament. In der frühen Kirche wurde schnell bekannt, dass Jesus und die Christen den Wert und die geistlichen Gaben und Qualitäten von Frauen viel stärker unterstrichen als im jüdischen Kontext. Doch das führte bei einigen zu einem Verständnis, das teilweise bis heute anhält, ja vielfach bis heute anhält. Nämlich, dass die Unterordnung der Frau ein Resultat der Sünde ist, aber nicht von Anfang an so gedacht war. Die Unterordnung ist sozusagen nur die besondere Strafe der Frau, weil sie zuerst die verbotene Frucht genommen hat. Und die Argumentation geht dann so, weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist und er all die Sünden vergeben hat, können wir all diese Unterschiede in der Gemeinde auflösen. Dieser Fluch der Sünde, er gilt nicht mehr. Und hier verweist der Apostel Paulus auf unseren Bibeltext, ja, auf Genesis 2, zum einen 1. Korinther 11. In der korinthischen Gemeinde gab es Frauen, die sich besonders hervortaten und offensichtlich diese Wertschätzung der Frauen und die Freiheit in Christus zu einer sozialen Revolution nutzen wollten. Jetzt können wir endlich diese Rollenverständnis über Bord werfen. Und hier entgegnet Paulus in 1. Korinther 11, Vers 8 und 9, die Frau aber ist des Mannes Ehre, denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann, denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Paulus erinnert an die Schöpfungsordnung, also eine Ordnung, die nicht erst mit dem Sündenfall in die Welt kam, sondern mit der Schöpfung von Mann und Frau durch Gottes Willen bestehen. Also das, was wir heute in unserem Predigtext gelesen haben, die Schöpfung der Frau, wann und wie und wozu sie geschaffen wurde, das war noch vor dem Sündenfall, es war im Stand der völligen Unschuld. Die Frau ist von dem Mann und um des Mannes willen geschaffen worden. Das ist die inspirierte Auslegung zu unserem Text. Es gibt so viele Verdrehungen, wie man 1. Mose 2 anders verstehen kann. So viele Versuche, das irgendwie anders auszulegen. Doch der beste Ausleger ist und bleibt der Heilige Geist im Neuen Testament. Und hier finden wir eine Auslegung von Paulus in 1. Korinther 11. Dass die Art und Weise der Schöpfung der Frau etwas von einer Schöpfungsordnung lehrt, die für uns heute noch Bedeutung hat. In der Gemeinde soll Gott weiter darin verherrlicht werden, dass die Frau nicht ihrem Ehemann entehrt, nein, sondern dass sie auf die Ehre ihres Mannes bedacht ist. Und gerade in der Gemeinde, sollen die Männer beweisen, was Gott wohlgefällige, faire, liebevolle, gütige, einfühlsame Leitung bedeutet. Gerade in Gemeinde soll das sichtbar werden. Denn jeder Mann ist auch Christus untergeordnet. Gerade in der Gemeinde sollen die Frauen ausleben, was fromme, demütige, stille und vertrauensvolle Unterordnung bedeutet. Im Glauben an Gott. Mann und Frau sind beide Gott und Christus untergeordnet. Und er hat eine Schöpfungsordnung gegeben. Und das soll in der Gemeinde zum Lob Gottes und in aller Schönheit und in aller gegenseitigen Wertschätzung und Liebe sichtbar werden, ausgelebt werden. Eine noch bekanntere Stelle ist 1. Timotheus 2, ab Vers 11. Hier heißt es, eine Frau lerne in der Stille in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Seht ihr? Hier geht er wieder auf unseren Text ein. Die Frau soll sich in der Ortsgemeinde genauso unterordnen, wie sie sich in ihrer Ehe unterordnen soll. Warum sind in unserem Gottesdienst keine Frauen hier am Predigen oder am Lehren? Weil Gott eine Schöpfungsordnung gegeben hat zu seinem Lob. Und das soll nicht nur in der Familie, in der Ehe dargestellt werden, sondern auch in der Gemeinde. Und in der Gemeinde soll es dargestellt werden in einer besonderen Art und Weise, nämlich Die Leitung soll durch Männer stattfinden und die Frauen sollen insbesondere ihre Wertschätzung gegenüber dem Wort Gottes, ihre Unterordnung gegenüber Christus und dem Mann als Leitung so darstellen, dass sie sich in Stille halten, dass sie sich nicht versuchen, hervorzutun in der Gemeinde. Sie soll nicht die Leitung der Gemeinde übernehmen oder die Gemeinde belehren, vielmehr soll sie die Männer in ihrer Funktion als Leiter tatkräftig unterstützen und ermutigen. Und ich kann nicht oft genug betonen, wie wertvoll Frauen in der Gemeinde Jesu Christi sind und wie vielfältig Gott sie begabt hat, um die Gemeinde zu unterstützen und aufzubauen. Oh, es wäre eine trostlose Sache, hätten wir keine Frauen in der Gemeinde. Und die Bibel, sie spricht von vielerlei Tätigkeiten, ja, wie Christus und die Apostel, die Frauen immer wieder herausstellten. Wie oft benennt Paulus in seinen Briefen Frauen, die er ausdrücklich für ihren Dienst rühmt. Zu dieser Zeit etwas absolut Außergewöhnliches. Aber in der Gemeinde Gottes, gerade im Gottesdienst, soll die Schöpfungsordnung bekannt und betont werden. Gerade darin, dass die Frau ihren Glauben darin ausdrückt, nicht die Leitung zu übernehmen, nicht eine Herrschaftsposition, eine Lehrposition anzunehmen, wo sie über die Gemeinde und über die Männer lehrt. Dies ist keine Diskriminierung. Es ist Gottes Entwurf. Es ist Gottes Weisheit zur Einheit und zum Frieden. Die Bibel sagt, Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und all seine Ordnungen, die er gibt in seinem Wort, sie dienen dem Frieden und nicht der Unordnung. Und die Begründung ist hier nicht, und das dürfen wir nicht missverstehen, die Begründung hier ist nicht, Frauen sind halt nicht so gebildet. Oder Frauen sind einfach zu emotional, um zu leiten. Das würde nicht passen. Hier heißt es auch nicht, ja, Frauen sollen sich lieber um den Haushalt beschäftigen. Religion ist einfach Männersache. Das sagt die Bibel nicht. Nein, ganz im Gegenteil. Paulus schreibt, die Frauen sollen lernen. Sie sollen in Stille, in Unterordnung sein, aber sie sollen lernen. Die Christen wussten, eine christliche Frau hat Verständnis von den geistlichen Dingen. So manche Frauen sind zum Glauben gekommen, noch vor ihren Ehemännern. So manche Kinder haben mehr von ihren Müttern über den Glauben gelernt, als von ihren Vätern, wie Timotheus. Und doch bedeutet das nicht, dass die Schöpfungsordnung damit aufgehoben ist. Dass Gott es sich anders überlegt hat. Dass die Frauen nun Gott entgegen seinem Wort ehren können und dienen können, indem sie ihre Gaben auf die Weise ausüben und ausleben wollen, wie Gott es nicht befohlen hat und geordnet hat. Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Das ist die Argumentation von Paulus. Paulus versteht, dass Gott damit etwas lehrt. Das ist nicht einfach nur eine interessante Erzählung, die wir unseren Kindern so schön plastisch und anschaulich darstellen können, wie Gott Mann und Frau geschaffen hat. Es soll uns etwas lehren, ganz praktisch, sowohl in der Ehe als auch in der Gemeinde. Gott kennt uns besser als wir selbst. Und er hat sich bei all dem, was er gesagt hat und gemacht hat, etwas gedacht. Gott ist weiser als wir. Und wir müssen verstehen, da wo Gott den Gläubigen etwas nimmt oder vorenthält, da ist es zum Segen. Adam verlor eine Rippe und gewann eine Frau. Glauben wir und vertrauen wir Gott, dass er weiß, was und warum er etwas von uns fordert? Wenn er uns gebietet, von etwas Abstand zu nehmen, dass es zu unserem Nutzen und zu unserem Segen sein kann, und dass da, wo er uns etwas mit etwas beauftragt, etwas zuführt, dass es uns zum Segen sein kann? Dass die Ehe freudiger und inniger wird, harmonischer und gemeinschaftlicher, wenn wir Gottes Weisheit beachten, anstatt die Weisheit dieser Welt? Glauben und vertrauen wir, dass die Gemeinde im Glauben aufgebaut wird, wenn wir die Prinzipien der Schrift hochachten, anstatt auf den Ratgeber, die Ratgeber dieses Zeitalters zu folgen? Glauben wir das? Vertrauen wir das? Ich möchte zwei Anwendungen geben zu diesem Text. Zum einen, Glaube an Christus. Wisst ihr, unsere Stelle predigt Christus. Unsere Stelle predigt das Evangelium. Und ihr fragt euch vielleicht, hä? Christus kam doch hier gar nicht vor. Was hat denn diese Stelle, dieses leidige Thema mit dem Evangelium zu tun? Freunde, das Thema Unterordnung ist kein Nebenthema in der Schrift. Ganz und gar nicht. Es ist kein Thema, das sich so ein paar voraufgeklärte Machos ausgedacht haben. Und die irgendwie in der Gemeinde so mitgetragen werden, mitgeschliffen werden. Das Thema Unterordnung ist ein göttliches Thema. Ein Thema voller Weisheit und Wahrheit. Ohne freudige, willige Unterordnung gäbe es kein Evangelium. Was meine ich damit? Ja, die Gemeinde ist Christus untergeordnet. Aber es fängt noch früher an. Unterordnung gab es nicht erst mit dem Sündenfall. Seitdem wurde Unterordnung nur viel schwieriger und viel komplizierter und viel schmerzvoller und viel problematischer. Unterordnung gibt es auch nicht erst seit der Schöpfung von Mann und Frau, wie wir es heute gelesen haben. Der dreieinige und ewige Gott selbst erlebt Unterordnung. Vor Grundlegung der Welt ordnete sich Gott der Sohn, Jesus Christus, freiwillig, bereitwillig und voller Liebe, Gott dem Vater unter. Und das ist eine Wahrheit, die wir nie völlig ergründen werden. Aber im ewigen Bund der Erlösung willigte Gott der Sohn, Jesus Christus, dem Plan Gottes des Vaters zu, den Willen und das Heil, den Heilsplan völlig zu befolgen und das Gebot des Vaters völlig, dem völlig gehorsam zu sein. Er war gehorsam, ja gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und er sprach im Garten Gethsemane, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Die Bibel spricht von einer heiligen Unterordnung innerhalb der Trinität Gottes. Innerhalb der Gottheit selbst. Und deutlicher kann nicht aufgezeigt werden, dass Gleichwertigkeit, Gleichwürdigkeit und Unterordnung sich nicht gegeneinander ausschließen, sondern in einem herrlichen Einklang miteinander sein können. Jesus Christus, Gott aus Gott, Licht aus dem Licht, der wahre Gott aus dem wahren Gott. Er hat die Rettung von Männern und Frauen erwirkt durch liebevolle Unterordnung zu seinem Vater. Die drei Personen der Gottheit sind Wesens eins, gleiche Macht, gleiche Würde, gleiche Ewigkeit. Und doch sind sie in ihrer Funktion, in ihrer Zusammenarbeit, man nennt es die Ökonomie Gottes, einander untergeordnet. Der Sohn ordnet sich dem Vater unter und der Geist ordnet sich dem Sohn und dem Vater unter. Jesus starb unschuldig und ohne Sünde am Kreuz. Und er schlief nicht wie Adam einen tiefen Schlaf. Nein, er starb einen grausamen Tod. Er trug den bitteren Zorn Gottes über die Menschen als unser Stellvertreter. Und ein Römer, er stach ihm an die Seite, um seinen Tod zu beweisen. Und aus seinem Tod ist uns Leben geworden. Weil Christus sich untergeordnet hat und gestorben ist am Kreuz, ist uns Leben geworden, die wir glauben. Ja, aus dem Tod hat Christus seine Braut erhalten, die Gemeinde. Und die Wunde an seiner Seite war ein Beweis dafür. Ich weiß nicht, ob Adam eine Narbe hatte. Christus hatte eine Narbe an der Seite und er konnte sie seinen Jüngern zeigen. Siehe, ich war tot und ich lebe. Und er hat sich seine Braut, die Gemeinde, erworben. Und das nur, weil Christus sich vollkommen dem Vater untergeordnet hat. Versteht ihr, was ich meine, wenn ich sage, ohne Unterordnung gäbe es kein Evangelium? Ohne Unterordnung hätte niemand von uns Hoffnung. Und wir sind sicher bis in alle Ewigkeit, weil Christus sich nicht schämt, uns sein zu nennen. Wir gehören zu ihm, die wir glauben, als wären wir sein Gebein und sein Fleisch. Ja, wir sind geistig gesprochen Glieder an seinem Leib, unzertrennlich mit ihm verbunden durch den Glauben, und er ist unser Haupt. Er ist unser Leiter, der uns führt in die ewige Herrlichkeit. Das ist unsere Sicherheit, wenn wir uns Christus unterordnen und ihm vertrauen, dass er es besser weiß als wir. Denn er ist für uns gestorben und er ist für uns auferstanden und er ist aufgefahren in die Herrlichkeit. Und er allein kann uns führen in die ewige Herrlichkeit. Glauben heißt, Christus zu vertrauen. Uns ihm ganz anzuvertrauen, weil wir wissen, er täuscht uns nicht. Sondern er ist ein vollkommenes Haupt. Ein vollkommener Leiter, der uns dient zum Segen. Ihm können wir uns vertrauensvoll und glaubensvoll unterordnen, denn er meint es gut mit uns. Und die zweite Anwendung ist dies: Ehre Christus als Mann und Frau. Ihr Männer, ehrt Christus mit aufgeweckter, liebevoller Leitung. Was meine ich damit? Was wir Männer in diesen Tagen wohl am meisten lernen müssen, ist nicht, wie man in Narkose versetzt wird, sondern wie man wieder aufwacht. Ich weiß nicht, ob es jemals eine Zeit gab, in der die Männer so betäubt wurden durch die Meinungen dieser Welt. Eine Betäubung nicht von Gott, sondern eine betrügerische Lähmung. Eine Betäubung. Dass Männer sich nicht mehr wagen, sich nicht mehr trauen, voranzugehen. Alles, was irgendwie nach Verantwortung oder Verbindlichkeit klingt, meiden sie wie eine Krankheit. Und das Ergebnis ist größte Verwirrung und Uneinigkeit und Untätigkeit. Momentan ist es fast schwerer, Männer davon zu überzeugen, dass sie von Gott beauftragt sind, die Leitung und Verantwortung in der Ehe und in der Gemeinde aufzunehmen, als Frauen davon zu überzeugen, dass sie nach Gottes Wort im Glauben folgen sollen. Männer, wir haben eine Berufung von Gott. Und es ist keine einfache Aufgabe. Und Leiterschaft richtig verstanden ist keine bequeme Aufgabe, ganz und gar nicht. Es ist eine Aufgabe, an denen wir in diesem Leben vielfach scheitern werden und selber dafür Verantwortung tragen müssen. Aber es ist eine Aufgabe, die uns nicht zur Wahl steht, sondern die Gott uns gegeben hat. Ehre Christus mit aufgeweckter, tätiger, liebevoller, fürsorglicher, dienender Leitung. Denn so wird Christus geehrt. Jungs, die ihr kindisches Leben nicht aufgeben wollen und sich wundern, dass die Ehe Einsatz fordert. Was für ein tragisches Bild. Die mehr Zeit mit ihrer PlayStation verbringen, als mit ihrer Frau zu reden. Was für ein tragisches Bild einer verschlafenen Generation. Wacht auf und erkennt die Verantwortung und das biblische Vorbild wahrer Leitung. Nicht Missbrauch, nicht Freiheitsentzug, nicht ein Pascha unter lauter Sklaven. An Christus lernen wir, was es bedeutet, Familie und Gemeinde zu leiten. Nämlich dienend, selbst aufopfernd, selbst verleugnend. Zu leiten wie Christus lernen wir aber nur da, wo wir genauso lernen, uns Christus unserem Haupt unterzuordnen und um seine Hilfe und Kraft zu bitten. Dass sein Wort Autorität hat, auch wenn die Meinung dieser Welt anders ist. Und ihr Frauen, ehrt Christus mit frommer und hilfreicher Unterordnung euren Männern gegenüber und in der Gemeinde. Petrus schreibt in 1. Petrus 3, ein sanfter und stiller Geist ist vor Gott sehr köstlich. Sehr köstlich. Die Welt hat einen anderen Wertmaßstab. Und wir werden bombardiert mit diesen Meinungen. Nur der groß auftritt. Nur der den Applaus erntet. Nur der auf der Kanzel steht. Nur der was zu sagen hat. Nur der andere führt. Der vorangeht. Nur der ist etwas wert. Nur der ist kostbar. Die Bibel sagt etwas anderes. Ich las gerade letzte Woche einen Artikel einer Frau, die sich schuldig fühlte, weil sie es für richtig erkannte, ihre Karriere aufzugeben, um sich um ihre Kinder zu sorgen und ihren Mann zu unterstützen. Und es war eine absolute Zerreißprobe in ihrem Leben. Und es ist traurig. Wie verachtet Frauen in unserer Gesellschaft werden. Und das ist etwas, das ist vor allem erst in den letzten Jahrzehnten aufgekommen. Die Weisheit und den Wert der Ordnung Gottes erkennen und dem folgen wollen. Nun, das heißt nicht, dass Frauen nicht arbeiten dürfen, dass Frauen nur zu Hause sein müssen und so weiter. Es gibt hier viele Details, die man benennen kann und auch so manche Dinge, die in einer gefallenen Welt nicht anders möglich sind. Aber zu verstehen, hier Prioritäten zu setzen und die eigene Erfüllung des Lebens nicht anhand von falschen Wertmaßstäben zu messen, sondern zu sehen, was ehrt Gott und was ist köstlich vor Gott. Das ist eine Aufgabe, die schwer geworden ist in dieser Welt. Aber ich bitte euch, ihr Frauen, ehrt Christus. Ehrt Christus mit einer vorbildlichen Unterordnung. Ja, manchmal merkt man, es ist anstrengend, ständig gefordert zu sein. Gerade in Aufgaben, die nicht so gerühmt und so anerkannt werden, wie vielleicht andere. Und das ist etwas, wo wir auch in der Gemeinde und in der Ehe dran arbeiten müssen, dass hier kein falsches Bild, kein falsches Selbstverständnis zustande kommt. Doch die biblische Form von Leitung und Unterordnung ist kein Zankapfel, sondern tatsächlich ein Mittel zur Linderung von Schmerzen. Es ist etwas, was den Schmerz lindern soll, was zur Einheit dienen soll. Was Gemeinschaft fördern soll, was helfen soll, dass Mann und Frau und auch eine Gemeinde in Einheit in die gemeinsame Richtung gehen können und nicht zertrennt werden und miteinander konkurrieren und auseinanderdriften in unterschiedliche Richtungen und Wünsche und Ziele. Und wenn wir als Männer und Frauen lernen, Gott zu vertrauen und miteinander seine Ehre zu suchen, dann können wir erleben, wie in der Ehe und in der Gemeinde ein jauchzendes Willkommen ertönt, zur gegenseitigen Wertschätzung und zum Lob Gottes, unseres Schöpfers. Dazu segne uns Gott.